Also alleine, wenn wir überlegen, es menstruieren ungefähr 500 Millionen Menschen auf der Welt.
Regelzeit, der Perioden-Podcast mit Elina Berchermeier.
Ich bin Franka Frei. Ich bin Autorin von dem Buch Periode ist politisch, ein Manifest gegen das Menstruationstabu. Und ja, ich bin Menstruationsaktivistin, auch wenn es erstmal befremdlich klingt für viele. Das ist tatsächlich mein Job, ja, Menstruationsaktivistin.
Hallo Franka, herzlich willkommen zur ersten Folge des Perioden-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir gleich anfangen kann, über die Periode zu sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, hast du gerade schon erwähnt, Periode ist politisch, ich mache einen Podcast dazu. Aber jetzt stellen wir nochmal die ganz offensichtliche, für manche vielleicht nicht so ganz offensichtliche Frage, wieso müssen wir überhaupt über die Periode sprechen?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich finde es mega cool, dass du diesen Podcast machst, denn es gibt noch ganz schön viel zu besprechen und der erste Schritt liegt eben auch darin, dass wir uns informieren. Denn die Periode, ja, ist etwas, was die Hälfte der Weltbevölkerung ziemlich, ja, die Hälfte ihres Lebens begleitet. Und es geht auch nicht nur um die blutigen Tage, sondern auch um alles, was dahinter steht. Es ist ein Zyklus, den wir zwar gelernt haben zu ignorieren und vor allem auch die Menstruation als Fluch zu verstehen und zu, ja, als Fehler zu verstehen, bestmöglich zu verstecken. Dabei steckt ein ganz großes Potenzial dahinter, wenn wir mal anfangen, darüber nachzudenken, was dieser Zyklus für den Körper bedeutet. Also alleine, wenn wir überlegen, es menstruieren ungefähr 500 Millionen Menschen auf der Welt. So kurzer Gedankencheck an all die menstruierenden Schwestern da draußen. Genau, die Periode ist einfach in allen Lebensbereichen auch mit am Start sozusagen und sollte auch überall mitgedacht werden. Auch in der Medizin, im Verbraucherschutz, in ökologischen Dimensionen, am Arbeitsplatz, in Schulen, Universitäten und.
Du hast in deinem Buch natürlich ganz genau erklärt, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie das eigentlich zum Tabu wurde eben und wie das gesellschaftlich immer wieder reproduziert wurde, dass es auch ein Tabu bleibt definitiv, nicht nur in anderen Ländern, sondern auch natürlich in Deutschland, wo man sich für super aufgeklärt hält. Aber nochmal ganz kurz, wie und wieso wurde die Periode überhaupt zum Tabu?
Ja, das weiß man nicht so genau. Also ich denke schon, dass da patriarchale...
Patriarchal bedeutet, dass eine Gesellschaftsform von Männern geprägt und kontrolliert wird, sodass sie im Gegensatz zu Frauen strukturell bevorzugt werden.
Patriarchale Weltmuster oder Blickpunkte einfach auch eine sehr große Rolle spielen. Also gerade wenn wir uns angucken, so die patriarchalen Weltreligionen, jetzt bei uns in dem Kontext ist es vor allem das Christentum, von dem man da sprechen kann, da sieht man ganz deutlich, dass es da eine sehr, ja, sagen wir mal, deutliche Form von Haltung gegenüber Menstruation oder menstruierenden Personen gibt. Im dritten Buch Mose, also im Alten Testament, steht über mehreren Seiten, dass die Unreinheit der Frau ja wirklich auch so, ja wie bei einer fast schon wie so einer ansteckenden Seuche so unrein ist eben, dass eine Frauenperiode 8 Tage der Gesellschaft fernbleiben soll und danach erst darf sie zu einem Priester kommen und aber nicht ohne 2 junge Tauben oder 2 Turteltauben mitzubringen. Und der Priester soll die dann opfern, um Sühne zu erbitten vor dem Herrn wegen, und jetzt Zitat, ihres Ausflusses der Unreinheit. Also da sieht man schon, das sind klare Regelungen, die auch ein bestimmtes, ja, sagen wir mal, Framing hergeben, was eben eine Abstufung von Weiblichkeit, von Unreinheit betrifft. Aber es sind auch nicht nur die Religionen. Also auch die Wissenschaften haben da ihren Teil mit beizutragen. Vieles, was als wissenschaftlich dargestellt wurde, im Nachhinein totaler Humbug war und auch verzerrt von patriarchalen Weltansichten und auch von Frauenfeindlichkeit, was bis heute uns in den, ich sag mal, in den Schuhen hängt so ein bisschen. Zum Beispiel dachte man lange Zeit, dass Menstruation giftig sei oder dass Menstruierende durch ihren Schweiß oder durch ihre Ausstrahlung auch materiellen Schaden verursachen, dass sie eine toxische Wirkung haben auf ihre Umwelt. Und noch bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, also wirklich noch nicht so lange her, verloren Frauen deswegen sogar noch ihren Job in einem Fotolabor. Da meinte man, sie hätten eben Flecken verursacht durch ihre menstruativen Hände und irgendeine chemische Reaktion mit Silbersalz oder so ein Kram. Ja, und auf anderer Ebene wurde eben gesagt, Frauen seien so hormongesteuert und so irrationale Wesen, das hört man ja bis heute so, die hat doch ihre Tage, dass man auch dagegen argumentiert hat, sie aus diesen Gründen an Universitäten zuzulassen. Und sogar noch in die 70er Jahre meinte man, dass man Frauen nicht ins All schicken kann als Astronautinnen, weil sie ja durch ihre psychophysische Komplexität oder ihre temperamentvolle Art nicht mit einer komplizierten Maschine zusammenzubringen seien.
Als Sally Ride in den 1980er Jahren als erste NASA-Astronautin ins Weltall fliegen sollte, wurde sie gefragt, ob ihr 100 Tampons für eine Woche reichen würden.
Also man merkt so, es sind einerseits irgendwelche komischen Annahmen, aber dann werden die ja auch wieder dafür genutzt, um Frauen irgendwie abzuwerten oder in bestimmten gesellschaftlichen Positionen nicht zuzulassen. Und das ist alles kompletter Humbug. Also klar, Menstruation ist nicht giftig.
Was musstest du denn so auf deiner Reise oder auf deiner Entwicklung für dich persönlich verlernen?
Das ist auch ganz viel Abwertung und Ekel gegenüber meinem eigenen Körper. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Menstruation, sondern wir lernen ja auch gerade als weibliche Wesen, aber auch männlich, es ist eigentlich geschlechtsunabhängig, aber ich denke immer so gerade insbesondere Frauen oder weiblich oder ja, sich als weiblich sehende Menschen stehen dann einem besonders großen Druck gegenüber der Gesellschaft eben besonders rein zu sein und besonders schön zu sein und besonders angepasst und in besonders großen, ja, in einen vorgefertigten Rahmen zu passen. Und dieser Rahmen ist eben dieses Neat-Sein, also auf Englisch sagt man Neat, so herausgeputzt und makellos und fehlerlos und so. Und ich glaube, das wird vor allem durch unsere, ja, Konsumgesellschaft weitergetragen, weil man damit ja auch ganz viel Geld machen kann, verschiedene Produkte, Kosmetika und so weiter, eben auch an uns verkaufen kann, auch sowas wie die Pille, Leistungsoptimierung, davon bekommt man schönere Brüste, schönere Haut und man muss überhaupt nicht mehr bluten, man hat keinen Zyklus mehr, man funktioniert immer, man ist sexuell verfügbar, all das. Und das geht ja auch einher mit einer Abwertung der natürlichen Dinge, also eben zu sagen, ich bin ungeschminkt, passt das irgendwie nicht so gut und ich werde weniger akzeptiert, wenn ich nicht voll darauf achte, wie ist mein Körper, wie sind meine Haare, wie ist meine Haut, bla bla bla. Und ich glaube, das ist etwas, was man verlernen muss, diesen Blick, den eigenen Körper in seiner Natürlichkeit abzuwerten oder als schlecht zu betrachten und nur in Kombination mit ganz viel Leistung, Arbeit und Produkten zu akzeptieren. Und absolut. Das lässt sich sehr gut, finde ich, auf die Menstruation auch übertragen, nämlich weil Menstruation immer als etwas gesehen wurde, was ein Fehler ist, was wir verstecken müssen, was wir eliminieren müssen, um an Schönheitsideale ranzukommen, die völlig fernab der Natürlichkeit sind und auch niemals zu erreichen, denn Menstruation ist ein Zeichen dafür, dass wir reproduktionsfähig und potent sind und ohne Menstruation gäbe es uns alle nicht.
Vor allem, ich finde, es ist auch diese Unsichtbarkeit der Periode, das hast du auch in deinem Buch beschrieben, dass man sagt, man läuft mit einem Tampon in der Hand zur Toilette und es soll auf gar keinen Fall irgendjemand sehen, als hätte man irgendwie was ganz Verbotenes in der Hand. Und auch, dass in der Werbung zum Beispiel Menstruationsblut, Flüssigkeit, wie auch immer das in der Werbung dann genannt werden will, eigentlich blau ist und nichts mit der eigentlichen Flüssigkeit, mit dem Blut zu tun hat zum Beispiel. Und das ist auch Wahnsinn, dass man eigentlich sagt, man müsste von Grund auf erstmal anfangen, das zu verlernen, wie die Periode eigentlich gesehen wird und das so in ihrer Natürlichkeit eigentlich erst wieder zu sehen, dass es einfach dazugehört und ja, auch in der Werbung, wie es kommuniziert wird natürlich.
Ja, und ein Zeichen von Gesundheit ist. Aber ich finde, an der Werbung sieht man ja ganz deutlich, dass Hersteller von Menstruationsprodukten ja auch davon profitieren, wenn Menstruation ein Tabu bleibt. Also einmal ist, sie arbeiten ganz bewusst damit, Charme und auch sie reproduzieren das Tabu, indem sie eben mit keiner Silbe Menstruation erwähnen und dann auch diese blaue Flüssigkeit und dann auch die Frauen, die da dargestellt werden als Menstruierende, das sind Leute, die haben offensichtlich überhaupt keine Menstruation.
Ja, die schwingen durch die Werbung.
Weiße Klamotten an und sind so überenergetisch und strahlen und lassen sich nicht zurückhalten. Und es wird ja dann auch so geframed, so dieses Zurückhalten von was? Von der Periode oder von der sozialen Ächtung, gesellschaftlichen Ächtung, die damit in Verbindung steht. Und dann heißt es auch immer Sicherheit und Schutz und Sauberkeit. Und es ist so Sicherheit vor was? Vor dem bösen Ungeheuer? Nein, vor dem öffentlichen Auslaufen. Das wird uns damit impliziert. Nimm unsere Produkte, damit gehst du als nicht menstruierender Mensch durch. Also die Menstruation wird in diesen Werbespots ganz eindeutig als Problem dargestellt, das durch Produkte gelöst werden sollte. Und das ist ja der völlig falsche Ansatz. Denn so reproduziert sich ein Tabu, so reproduziert sich Scham und so reproduziert sich auch das Bild darauf, dass Menstruation eben ein Defizit oder ein Fehler sei und gar nicht das, was es eigentlich ist, nämlich ein Zeichen dafür, dass der Körper gesund ist, reproduktionsfähig und vor allem, also jetzt auch gesund in dem Sinne, dass es uns zeigt, es gab einen Eisprung und der Eisprung deutet eigentlich darauf hin, dass der Körper in der maximalen Leistungsfähigkeit oder Potenz steht, um sich zu reproduzieren. Also ein krasseres Zeichen von Gesundheit kann es nicht geben. Und es ist auch, es ist schön und gesund, die Periode zu haben. Ich kann verstehen, es gibt Menschen, die haben Periodenschmerzen. Ich glaube, darüber müssen wir auch ganz dringend sprechen.
Ja,
ja. Hast du Erfahrung damit?
Ja, also auf jeden Fall. Ich muss echt sagen, mir persönlich geht es extrem schlecht, wenn ich meine Tage habe. Also von Krämpfen, Stimmungsschwankungen, Heißhunger, ich könnte heulen. Also ich mache alle Stimmungslagen einmal durch und habe wirklich so genau das Gegenteil davon, wie es in der Werbung eigentlich dargestellt wird. Also wenn da jemand mir mit der weißen Hose rumtanzt und sagt, er macht auch noch Sport, dann denke ich mir so, okay, das ist fernab jeglicher Realität oder meiner Realität zumindest. Genau deswegen finde ich es auch total spannend, dass es immer so deklariert wird, man soll nicht zeigen, dass man sie hat. Und dann für mich hat sich immer die Frage gestellt, naja gut, aber wenn ich so extrem drunter leide und damit auch nicht hinterm Berg halten kann und auch nicht will, weil ich so zum Beispiel aufgewachsen bin, dass es kein Tabuthema ist, wie gehe ich denn eigentlich damit um? Wie kommuniziere ich dann, dass ich meine Tage habe, ohne dass sich Leuten vielleicht vor den Kopf gestoßen fühlen oder dass ich Leuten zu nahe trete, weil die das Thema vielleicht nicht besprechen wollen oder so. Und das finde ich auch ganz krass, dass man sagt, es gibt ein relativ kleines Spektrum von, okay, man hat ein leichtes Ziehen und man sieht so aus wie in der Werbung. Und alles, was abseits davon passiert, existiert halt gefühlt gar nicht.
Wir leben halt in einer Gesellschaft oder in einem Arbeitssystem, was da eben überhaupt nicht die Periode mitdenkt, sondern was immer nur täglich mehr Leistung, Profit, Terminkalender, alles reinpressen. Und wie gesagt, ich denke, da sollten wir auch einen System-Change einfach mit einbeziehen langfristig, weil es macht nicht so viel Sinn. Die Hälfte der Weltbevölkerung hat einen Zyklus, sollte einen haben, ist gesund und schön so. In der Sportmedizin ist das zum Beispiel ziemlich gut zu sehen. Die US-amerikanische Frauenfußballmannschaft führt sogar ihren Sieg im Jahr 2019 bei der WM darauf zurück, dass man eben angefangen hat, die Zyklen der einzelnen Spielerinnen zu tracken.
Ach was.
Und eben so auch die Leistung optimieren konnte, weil man genau wusste, in welcher Zyklusphase jede Spielerin ist und dann auch Training, Schlaf, Ernährung, all das konnte man anpassen und so insgesamt eine viel bessere Leistung erzielen. Und jetzt ist es auch mittlerweile, also ich meine, wir schreiben das Jahr 2020, das ist so der neueste Trend in der Sportmedizin bei Frauen, dass man den Zyklus mit einbezieht, was man einfach jahrelang bisher nicht gemacht hat. Also
ja.
Die von und für Männer geschaffene Welt sitzt wirklich in jeder Pore der Gesellschaft.
Absolut. Ich finde es auch total spannend. Ich habe auch während der Recherche jetzt auch viele Artikel dazu gelesen, dass Marathonläuferinnen, Fahrradfahrerinnen eben alles nach ihrem Zyklus ausrichten, wann sie sportlich aktiv sein wollen, können, möchten und da auch wirklich krass ihre Leistung steigern können. Ich finde, es ist einfach so eine riesengroße Wundertüte irgendwie, der ganze Zyklus, dass man einfach sagt, wie viel Positives kann man immer wieder lernen und daraus mitnehmen eigentlich.
Ja, was ich aber glaube, ist, dass wir dann auch viel verlernen müssen.
Ja.
Also gerade der Zyklus, gerade so, wenn man sich das anguckt, das ist ja kreisförmig.
Ja.
Und es läuft eben manchmal, es läuft in Ups und Downs. Wir haben Hormonschwankungen, wir haben manchmal einen Hormonpeak, so Östrogenpeak oder auch wenn das Progesteron kickt.
Progesteron und Östrogen. In der dritten Folge wird es unter anderem um die Hormone gehen, die für Zyklus und Co. zuständig sind.
Das spürt man oft ganz deutlich, aber dann gibt es aber auch wieder einen Hormonabfall und dann kann es auch sein, also ein Abfall, das ist nicht das Senken von Hormonen, dann kann es auch wieder sein, dass wir dadurch uns ein bisschen betrübter oder müder oder weniger produktiv fühlen, aber das ist alles ein gesunder Lauf der Dinge und das sieht man auch in der Natur, dass es Zyklen gibt, das ist der gesunde Lauf der Dinge, auch sowas wie ein Mondzyklus, der ab und zu nimmt oder die Sonne, die auf und unter geht, vier Jahreszeiten, das ist alles eine Art, wie die Natur unterschiedliche Dinge produziert und sich dann von einer Phase wie die nächste handelt und hangelt und sich dann auch wieder von bestimmten Phasen erholt. Eine Regenerierung sozusagen. Und das haben wir im Körper und das merkt man. Aber was der Mensch sich aufgebaut hat, ist eben ein System, was dem Ganzen gegenüber total konträr steht. Übrigens ganz witzig, als Pendant quasi zur Menstruation und zu Schmerzen beim Gebären, die Eva quasi als Strafe aufgedrückt bekommen hat wegen ihrem Früchte-Fauxpas im Paradies, hat Adam den Adamsapfel bekommen.
Kennst du die Geschichte? Gemein. Mann.
Hast du schon mal gehört?
Nein.
Also die Legende geht so. Eva hat im Paradies die Frucht bereits verschlungen. Das heißt, in ihr war schon quasi die Sünde und sie hat dadurch eben diese Schmerzen beim Gebären und Menstruationsbeschwerden bekommen. Und Adam war aber gerade erst so dabei, in die Frucht zu beißen. Man muss sich so vorstellen, er war so mit der Zunge schon dran und mit den Zähnen und dann wollte es gerade runterschlucken und dann kam plötzlich Erzengel Gabriel. Man muss sich vorstellen, bei so einer Baywatch-mäßigen Rettungsaktion.
Er kommt so angelaufen mit seinen Flügeln.
Genau. Er ist in Zeitlupe auf Adam zu, war so, nein. Und dann hat er ihn, wie heißt es, wenn man Menschen so drückt, wie wenn die was verschluckt haben, so eine Fischgräte? Da gibt es einen bestimmten Ausdruck.
Halmichgriff? Heimlich?
Ja, genau, das hat er gemacht. Und daraufhin hat Adam quasi die Frucht wieder so hochgewürgt und sie ist aber stecken geblieben. Und deswegen hat er den Adamsapfel.
Was?
Ja, wusstest du das nicht?
Nein. Sowas lernt man wieder nicht im Religionsunterricht.
Das männliche Pendant zur Menstruation, Adamsapfel.
Ah, das ist aber auch gemein. Ich glaube auch, dass es bestimmt monatliche Auswirkungen hat, Schmerzen verursacht und ja.
Ja, genau, ist richtig fair abgelaufen, oder? Ja, die Menstruation wird gerne mit anderen Sachen verglichen. Tatsächlich kann man sie mit nichts vergleichen. Auch nicht mit, also erst recht nicht mit irgendwelchen Exkrementen und Körperfunktionen, die für Krankheit stehen, aber auch nicht mit Sperma. Das muss ich ganz deutlich sagen.
Ja.
Nein.
Ja, absolut. Es ist auch irgendwie absurd, dass man auch einfach immer wieder versucht, ein Pendant dazu zu finden. Weil wenn es einfach keins gibt, wo soll man denn eins herzaubern? Also man muss sich da nicht zwanghaft irgendwas ausdenken, um zu sagen, es leiden in Anführungsstrichen nicht nur die Frauen oder menstruierenden Menschen drunter, sondern auch nicht menstruierende Menschen haben ja auch irgendwas, wo es denen schlecht geht. So, natürlich kann jeder Mensch irgendwas haben, wo er mal drunter leidet, aber man muss ja nicht immer das irgendwie aufwiegen wollen. Dass man sagt, beide leiden gleich oder beiden geht's gleich schlecht oder wir haben auch unsere Sachen, die total schlimm sind irgendwie. Also es ist fast schon wie ein bisschen so Menstruationsneid.
Ja, eigentlich. So, euch geht's so schlecht, aber uns geht's mindestens dreimal so schlecht, weil wir abspritzen.
Ja, genau.
Aber Frauen können auch abspritzen, weil weiblich ihr
Körper. Es ist wieder kein Pendant.
Das Thema, aber Sperma hat bereits ein Homolog quasi. Die männliche Prostata hat auch eins, weibliche Prostata, kann ich nicht oft genug sagen. Aber ich verstehe, wir müssen heute über andere Dinge sprechen. Was ich ganz geil finde, also ich war auch jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren war ja so ein erbitterter Kampf um die Abschaffung der sogenannten Tamponsteuer.
Seit dem 1. Januar 2020 beträgt die Steuer auf Periodenprodukte 7%. Vorher betrug sie 19%, wodurch Menstruationsprodukte unter die Kategorie Luxusartikel gefallen sind, anstatt unter Produkte des täglichen Bedarfs. Durch die erfolgreiche Petition Periode ist kein Luxus wurde die Steuer schließlich gesenkt.
Ich habe auch in den sozialen Medien dazu aufgerufen und da hatte ich so einen Post geschrieben, und da haben dann Leute ganz viel darunter diskutiert unter meinem Post, ganz viele, vor allem männliche User, so dass, wenn wir jetzt Menstruationsprodukte weniger hoch versteuern, dann müssten ja Männerrasierer auch weniger hoch versteuert werden, weil Männer brauchen ja auch Männerrasierer und so. Und ich dachte, was, hä, sind wir so weit, dass niemand mehr versteht, dass Frauen oder weibliche Wesen, so wie sie in der gesellschaftlichen Erwartungshaltung zu sein haben, unterhalb der Augenbrauen keine haarlosen Barbiepuppen sind.
Ja, ebenso. Du kennst du Damenrasierer, müsste man eigentlich fragen.
Ja, genau so, what the hell? Und dann auch so, ja, weißt du eigentlich, wie schwer es ist, mit meinen männlichen Trieben täglich durch die Welt zu gehen, wie schwer es ist, männliche Triebe im Zaun zu halten. Mhm. Und jemand hat mir geschrieben, dass die ganzen Kosten für Menstruationsprodukte, die bekommt man ja als Frau durch Einladungen in gewisse Etablissements und gratis Mitgliedschaften bei Singlebörsen locker wieder rein. Gibt kein Problem.
Sehr gut. Das heißt, jeden Monat, wenn ich meine Periode habe und mir zum Beispiel Tampons kaufen muss, dann gehe ich einfach abends auf eine Frauenparty oder ich melde mich auf einer Single-Plattform an, weil da spare ich mir dann wieder das Geld quasi.
Genau, du also, musst es dann aber auch machen. Und du musst dann auch quasi auf ein Date gehen und dich einladen lassen.
Ah ja,
und
ja,
dann
ja.
Hast du das Geld wieder drin.
Ah, die gemeine, moderne Frau, die weiß schon, wo sie die Steuern wieder reinholt.
Ja, genau. Es hat alles seinen Sinn und Nutzen und sein Gleichgewicht.
Du hast dich jetzt wahnsinnig, wahnsinnig viel mit der Periode beschäftigt. Wie reagieren denn Leute, wenn du denen erzählst, du bist Menstruationsaktivistin?
Ja, es gibt öfter so mal Schlüsselmomente, so auf Partys. Mittlerweile Ich hatte auch so Phasen, wo ich dachte, boah, ich habe jetzt keinen Bock, tagtäglich darüber zu sprechen. Das ist ja auch, gehört ja auch irgendwie zum Job als Aktivistin dazu, dass man nicht müde wird, darüber zu reden. Aber teilweise war es dann auch so auf Partys, ich war mit meinen Leuten da und jemand fragt so, und was macht ihr so? Und alle so, ja, Franka, sag, was du machst. Finden es halt auch alle voll lustig. Ich so, ich bin Menstruationsaktivistin. Alle schauen mich an, als hätte ich ein Straßenschild verschluckt. Und irgendjemand sagte so, Menstruationsaktivistin, so spuckt mir so sein Bier entgegen. Was wollt ihr denn? So nach dem Motto, wie absurd ist das denn? Jemand hat mich mal gefragt, dürfen Frauen jetzt nicht mal mehr menstruieren? Aber ich finde es auch gerade deswegen immer wieder gut, den Namen zu sagen, weil alleine das Wort Menstruationsaktivismus schon für so viele Fragezeichen in den Gesichtern sorgt, dass es ja auch ein guter Aufhänger ist, um ja mehr über das Thema zu sprechen.
Absolut, absolut. Wenn wir jetzt mal weggehen von dem, wie die Gesellschaft, die Welt im Moment geprägt ist, negativ geprägt ist natürlich irgendwie auch. Wie wird denn eine periodenfreundliche Welt aussehen und wie würden denn sowohl menstruierende als auch nicht menstruierende Menschen davon profitieren können?
Ja, also ich denke, es sollte einfach fairer sein. Der Zyklus sollte mitgedacht werden. Ein ganz großes Ding ist da zum Beispiel eine medizinische Forschungslücke, die wir bis heute haben. Wir denken immer so, ja, ist ja alles fair und gut und das medizinische System passt auf uns auf und so. Aber ich weiß nicht, ob du das wusstest. Die meisten Medikamente, egal für wen sie zugelassen sind, und sie werden dann für alle zugelassen, werden überwiegend an männlichen Testpersonen getestet und eben auch an die Norm eines 75 Kilogramm schweren Mannes in der Dosierung gesetzt. Und da wird sowas wie Zyklus oder auch Schwangerschaft komplett ausgeklammert. Also es gilt bis heute das Männliche als Norm, sowohl in Medikamententests als auch in der Erforschung von Krankheiten, als auch in den Therapiemöglichkeiten. Das endet zum Beispiel auch darin, dass Herzinfarkte bei Männern in der Symptomatik als normal gelten, also ein Stechen in der Brust zum Beispiel. Und wenn Frauen Herzinfarkt haben, dann äußert sich das ganz anders, aber die Symptomatik wird dann nicht so gedeutet. Das steht nicht in den Lehrbüchern. Da steht in den Lehrbüchern, Herzinfarkt heißt zum Beispiel jetzt Bruststechen. Dabei haben nur Männer Bruststechen oder viel häufiger Männer Bruststechen und Frauen haben ganz andere Symptome, aber die werden gar nicht genannt. Deswegen werden Herzinfarkte auch bei Frauen weniger oft erkannt und Frauen sterben eher an solchen Krankheiten. Also es sind auch Krankheiten, an denen häufiger Frauen überhaupt erkranken, wie zum Beispiel Alzheimer, die aber trotzdem an Männern getestet werden. Ach, krass. Das ist völlig abgefahren. Und der ganze Zyklus, zum Beispiel gerade in Bezug auf Antidepressiva oder so, hat auch Einfluss darauf, wie Medikamente wirken. Mhm. Aber der Zyklus wird auch in solchen Medikamententests großflächig ausgeklammert bis heute, weil es heißt, dass durch die Hormonschwankungen die Forschungsergebnisse verzerrt würden.
Falls euch das Thema, wo Frauen in der Datenerhebung, Forschung und Wissenschaft weiter ausgeklammert werden, interessiert, kann ich euch das Buch Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert, empfehlen. Wenn jemand zum Beispiel von den HörerInnen sagt oder auch generell jemand sagt, ich will irgendwie das auch verändern, dass ich nicht mehr finde, dass es ein Tabu ist, dass mein Gegenüber auch so ein bisschen offener wird, wie fängt man denn deiner Meinung nach an, darüber zu reden? Also einfach, dass es nicht mehr so ein Tabu ist, dass man auch für sich selber lernt, es zu enttabuisieren. Weil wir es natürlich auch anerzogen bekommen.
Also ich denke, natürlich ist es eine Enttabuisierung ist ein sehr komplexer, gesellschaftlicher, langfristiger Prozess. Das wird sich, also ich denke auch nicht, nicht, dass wir die Verantwortung dafür jetzt einzelnen Personen geben sollten. Und ich glaube auch nicht, dass da so ein Zwang dahinter stehen sollte. So, ich muss jetzt unbedingt offen über meine Periode sprechen, weil ich merke, was für einen Schaden das Menstruationstabu anrichtet auf so vielen Ebenen. Nein, ich denke, dass alle Menschen mit oder ohne Periode völlig frei aus dem eigenen körperlichen und psychischen Wohlbefinden heraus entscheiden sollen, wie offen sie über etwas sprechen oder eben nicht. Bei mir war es so, ich habe angefangen, offener darüber zu sprechen, als ich auch so eine Begeisterung dafür bekommen habe. Und auch gerade unterschiedliche Zyklusphasen, wo ich gemerkt habe, wow, krass, das ist dieses System in meinem Körper und ich lerne, die Zeichen zu deuten, ich lerne es langsam zu durchblicken. So ähnlich, wie wenn man in Mathe was checkt. Es ist so Glühbirnenmoment. Und da war so eine Faszination für mich dahinter, dass ich auch angefangen habe, offener darüber zu sprechen. Auch dann sowas wie, boah, ich glaube, meine Brüste explodieren gleich. Wow, krass, ich habe PMS. Das ist ein Zeichen von PMS. Und da so zu wissen, boah, ich habe diese Kommunikation, das Zeichen von meinem Körper richtig empfangen, wie bei so Rauchzeichen oder so. Ich habe es richtig, ich konnte das Rätsel entziffern, lösen. So. Ich glaube, das ist ganz cool. Aber das ist natürlich auch was sehr Individuelles. So. Von daher, Ich denke, man so redet offen drüber, wenn es was gibt, was ihr mitzuteilen habt und wenn ihr darüber reden wollt. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, immer Fragen zu stellen. Also einfach auch zu sagen, wenn sich jemand auskennt oder damit beschäftigt hat, dass man einfach eben fragt, was ist deine persönliche Erfahrung damit? Ich will das noch wissen. Ich habe auch eine Freundin zum Beispiel gefragt, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Ich hatte vor 2 Wochen meine Tage, ich habe aber jetzt ein Ziehen im Unterleib. Was ist es denn? Und sie war so, oh krass, du merkst, dass du deinen Eisprung hast einfach. Einfach auch dieser Austausch, dass ich auch gemerkt habe, wie viel man drüber reden kann, auch sollte. Ja. Und ja, einfach so aus persönlichem Interesse oder persönlicher Aufklärung raus auch, dass man sagt, man profitiert meistens davon, wenn man drüber spricht.
Ja, mega. Und gerade auch so über Verhütungsmethoden zu sprechen, finde ich, das ist so das Mindeste, weil Verhütung ja auch gerne auf Frauenkörpern ausgetragen wird und das wird so von der Gesellschaft akzeptiert und soll so bleiben. Und ich finde, das fängt eben damit an, so die Revolution im Kleinen fängt damit an, dass wir uns mal zusammentun und sagen, hey, wie ist eigentlich deine Erfahrung? Hey, voll scheiße. Wie ist deine Erfahrung? Auch voll scheiße. Wie war das bei dir? Und so, mir hat letztens zum Beispiel auch eine Freundin erzählt, die hat die Kupferspirale und sie hatte eine Menstruationstasse und hat immer diese Menstruationstasse genutzt, obwohl sie die Kupferspirale hatte. Und irgendwann ist ihr dann die Kupferspirale verrutscht und sie wusste nicht warum. Und niemand konnte ihr sagen, warum, aber sie musste sie halt wieder entfernen lassen. Und erst in Gesprächen ist sie darauf gekommen, dass viele Leute das auch hatten, die Menstruationstasse benutzt haben. Okay. Und das hat sie mir erzählt. Und ich bin auch Kupferspiralenträgerin und Menstruationstassennutzerin. Und es gibt aber auch Tipps, wie man vorbeugen kann, also indem man zum Beispiel das Vakuum einfach vorher löst. Und solche Sachen helfen uns einfach auch schon voll, wenn wir uns gegenseitig supporten, uns gegenseitig Tipps geben, uns gegenseitig auf Dinge aufmerksam machen. So wird es langsam. Deswegen Kommunikation über solche Themen ist super, super gut, bringt uns echt weiter.
Ich glaube, der gegenseitige Support ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, mit dem ich gerne das Interview abschließen möchte. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine ganzen Antworten, Fragen, den ganzen Input.
Ja, ich danke dir, Elena. Ich bin sehr gespannt auf diesen Podcast. Ich glaube, das wird mega gut und ich glaube, es wird unglaublich viel Gesprächsstoff geben an so vielen Dimensionen in Periode. Oh Gott, ich kann stundenlang darüber sprechen.
Ich stelle meinen InterviewpartnerInnen in jeder Folge die gleiche Frage. Was ist dein Tipp zur Periode?
Mein Tagestipp wäre, achtet drauf, in welcher Zyklusphase seid ihr gerade? Und die Pros unter euch, so, an welchem Tag des Zyklus seid ihr gerade? Und dann auch überlegen, welche Fähigkeiten und Skills in welcher Zyklusphase besonders gut sind. Ich glaube, wenn man das einmal so hat, ist es mega cool für sich selbst, das auch zu reflektieren.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und mir auf Instagram folgt unter @periodenpodcast in einem Wort. Mein Name ist Elena Berchermeier und die Periode ist kein Tabu.